Ja, vielen Dank und schön, dass Sie uns so warm applaudierend empfangen haben. Ich möchte Ihnen, bevor Ivan dann mit der Lesung anfängt, ganz kurz den Einstieg ein wenig erleichtern. Der Held dieses Romans heißt Neville Lister. Und hiermit haben wir den Autor schon bei seinem ersten Fehler ertappt. Er hätte nämlich Neville Short Lister heißen müssen. Und dieser junge Mann, der sieht so ein bisschen aus wie ich in jungen Jahren, lange Haare, Bart, raucht Pfeife und steigt aus der Uni aus. Und seine Eltern machen sich natürlich Gedanken darüber, was aus dem Kleinen nun werden soll und beschließen ihm, einen Tag mit dem berühmten Fotografen Saul Auerbach zu ermöglichen. Der wiederum bringt noch einen zweiten Mann mit, einen britischen Journalisten, und zu dritt machen sie eine Tour de force durch Johannesburg und landen auf einem Hügel der Johannesburg umschließenden Hügelkette. Von dort oben beschließen sie ein Spiel. Es geht darum, dass jeder von den dreien sich ein Haus aussucht, das sie dann aufsuchen werden, um dort ein Foto zu machen. Und zwei dieser Fotos werden gemacht, das dritte nicht, aber das müssen Sie dann, wie das dann weitergeht, müssen Sie dann in dem Buch selber lesen. Ivan liest jetzt die erste Episode, wie es zu dem ersten der zwei Fotos kommt. Viel Vergnügen.
Thanks very much. Veronica stood aside. Perhaps she thought we were officials of some kind. Brooks could have passed for a municipal inspector, especially now that he had taken out his notebook. What would she make of me, though, with my long hair and ragged jeans? I must spoil the picture. Then again, it hardly mattered whether she grasped what we were up to. Who we were was clear. We were white men. We would do as we pleased. She was wearing a light summer dress and silver sandals with a wine glass heel. You could see the bones of her face beneath the skin, the shape of her skull under a dook. In the jagged cage of the yard, with the air full of iron filings and rust, she looked out of place. Did she really hang up the washing in high heels? I was embarrassed, on my own behalf for being there, on hers for being unable to prevent me. I remembered my father speaking to Paulina in the yard, how she always came out of her room and pulled the door closed behind her, drawing the only line she could. For a moment, we hummed like a delicately balanced mechanism with an experimental purpose, keeping the sun in the sky overhead, let's say, or measuring the whiteness of the linen hanging down like sheets of paper. Auerbach, with his hands on his hips, gazing into the doorway of the shack, Brooks concealed behind the washing, as if he were a prompt in the wings, scribbling in his notebook. Veronica swaying gently, testing the blade of the air against her skin, and me looking on, standing by. Much as I wanted to, I couldn't stop staring. Below her left breast were three wooden clothes pegs, with their teeth in the fabric of her dress, and they moved with her like a shoal of fish. A baby began to cry in the shack. Auerbach motioned her to go to it. Then he spoke to her from the doorway again, so softly I could not hear. When the baby had been hushed, he half closed the door and went to fetch his camera. As soon as he was gone, Brooks stooped under the washing line, thrashing through the sheets like a pantomime ghost, and peered around the door. "May I come in?" His voice was a spill of white enamel on red brick. He ducked his head and went inside. I hung back, flustered by my own discomfort, repelled by Brooks and the haze of deodorized sweat and proper English that had begun to emanate from him. The room felt even smaller inside than the view from outside suggested. Daylight poking holes through the walls everywhere, drawing dotted lines along their seams, made the place seem temporary, like something you could tear up and scatter to the wind. Most of the space was taken up by an iron bed on which the woman sat, nursing two infants. What remained was occupied by two tea chests, lined with blankets, which evidently served as cradles, and a third chest standing on end and holding a primer stove, a candlestick, plates and mugs, a medicine bottle. I know this because I have seen Auerbach's photograph. Probably you have seen it too, and my description is redundant, or worse, inadequate. When Auerbach came back with his camera bags, Brooks was wetting his handkerchief under the tap. He wiped the top of his head and watched Auerbach setting up the tripod, telescoping rods and tightening thumb nuts with the practice of a movie screen assassin. Going closer, Brooks said, "That's one all to me. You found the subject, not just mother and child, but mother and children, twins." "I'm afraid it's more interesting than that," Auerbach said coldly, "or perhaps I should say complicated. There were triplets, but one of them died." "My God, that's terrible, Saul. You should have said something." "They were burning a brazier in the room to keep warm this past winter. It's a miracle the others didn't suffocate too." "Is that them?" Brooks asked. He was back in the doorway. "It's the only picture of all three. May I?" It was unclear whose permission he was asking. He brought a snapshot out into the sunlight and studied it. "Also a boy, this one who died?" Auerbach nodded. Brooks wrote in his notebook. Then he thrust the photograph at me with an impatient grunt as if to say, "Here, see what you've done. Happy now?" Veronica came out of the shack. She had taken off the duk and fluffed her hair out into an astonished halo. She unpegged two woolen caps from the line, took the snapshot from me, and went back inside. The photograph is one of Auerbach's best. Of course, it has a special significance for me because I was there when he took it, but it is singled out by the experts too. You can look it up on the internet. They say it embodies those apparently contradictory qualities you read about on the dust jackets of his books. The tender way the woman holds the babies, presenting them in their innocent perfection. Her head is turned aside as if to make it clear that the children are the subject of the photograph, but also showing the lovely line of her cheek and the hoop in her ear. The twins are identical. You really cannot tell them apart. The mere handfuls of their heads in the soft caps lolling against her breast make you fear for the slender stems of their necks. Their eyes are open, their fingers are curled, and for all their delicacy, they look vital and ready to grow. Behind the mother, over her turned shoulder, is the snapshot of the triplets, propped on a wooden crossbeam against the iron wall. It is possible to miss that picture within a picture entirely, but once seen, it looms larger, or you wish it would. It makes you bend your head to the paper, trying to get closer, although you know this distance cannot be altered. The depth of field is fixed once and for all. The third child, the dead one, irreplaceably absent in Auerbach's photograph, persists in that smaller frame like an echo. But who can tell which child it is? The mother could say, perhaps, but she is absent too. In the circle of your eye, they all go on, living and dying, then and now. Thanks.
Nun zu dem zweiten Bild. Als ich wieder in das Wohnzimmer kam, hatte Auerbach sich das Einstelltuch über den Kopf gezogen. Einen Augenblick lang schien die Düsternis von ihm auszugehen, schien unter dieser erdrückenden Haube hervorzuströmen. Dann schlug die Strömung um und das Tuch schien die Schatten aufzusaugen, die dort bereits gelegen hatten. Mrs. Ditton saß in einem Sessel neben dem Kamin. Der Kaffeetisch war beiseite geräumt worden. Auf der Fotografie ist er nicht zu sehen, um die Dielen und eine Ecke des Teppichs freizulegen. Links ragt die größte Kommode bedrohlich ins Bild. Sie beeindruckt so sehr, dass man meinen könnte, sie gehörte in ein Warenhaus. Der Sessel hat Holzarmlehnen mit Klappbrettern, auf denen man Teetassen abstellen kann, und auf jedem liegen ein Krüstchen Häkelarbeit und ein Untersetzer. Der Sessel lümmelt mit offenen Armen und geballten Fäusten herum, und sie suhlt sich auf seinem Schoß. Auerbach streifte das Tuch ab und stand mit dem Fernauslöser in der Hand neben der Kamera. Die Schatten wuselten durcheinander und beruhigten sich wieder. Er wartete darauf, dass etwas geschah. Oder dass nichts geschah? Etwas, das wir übrigen nicht wahrnehmen konnten, musste erst geklärt sein, bevor er den Blendenverschluss freigeben konnte. Zweimal trat er von der Kamera zurück und schaute mit schiefem Gesicht zur Tür, als bereitete die Situation ihm Schmerzen und er hätte sich entschieden zu gehen. Das brachte sie dazu, ebenfalls zur Tür zu sehen, forschend, als hätte jemand geklopft. Ich stellte mir vor, dass die Tür sich öffnete. Ich stellte mir vor, dass anstelle der Tür das Zimmer sich öffnete, dass die Tür stillstand, während das Haus sich auf kleinen Angeln davonschwang und mit einem Knall im Auge der Kamera verschwand. Geduld, Geduld. Es steht irgendetwas bevor. Und wenn nicht, das ist undenkbar. Wir können hier nicht in diesem Schwebezustand bleiben. Während ich mit meinen Gedanken woanders war, machte Auerbach das Bild. Erst zum zweiten Mal an diesem Tag fiel der Verschluss durch den Augenblick wie eine Guillotine. In Mrs. Dittens Gesicht kann man die Erleichterung sehen, da sie aus der Fülle des Lebens zu einer kleineren, verminderten Unsterblichkeit zusammenfällt. Sie scheint dankbar, dass man ihr die Atemluft abgezogen hat. In Erwartung einer papierdünnen Zukunft zerfließt sie formlos auf den fettschenkligen Polstern und in schwülen Schatten. Sie schwebt frei dahin. Es ist da, auf der Fotografie. Sie müssen nur richtig hinsehen. In jenem Augenblick, als die Aufnahme gemacht worden war, zögerte sie, den Sessel zu verlassen. In einem ein und demselben Moment gefangen und befreit gleichermaßen, war sie sich nicht sicher, was sie wollte. Ihr blieben jetzt zwei Schicksale. Das eine hielt sie im Augenblick noch besetzt, das andere hatte sich bereits von ihr entfernt. Es zog sich in die Vergangenheit zurück, hatte jedoch das Gesicht in die Zukunft gewandt. Sie hockte im Sessel, ohne zu zwinkern, flüsterte, fürchtete, einen Muskel zu bewegen, als ob es diesen anderen Körper in der Kamera verwischen würde, wenn sie sich regte und sie ihm so lange wie möglich entsprechen müsste, um die Ähnlichkeit zu bewahren. Zum ersten Mal, seit das Spiel mit den Häusern angefangen hatte, sank Auerbachs Stimmung. Irgendwie war Energie von ihm in den Apparat übergegangen, der wie eine Zeitbombe dort stand. Dennoch hörte ich ihn lachen, als er mit Mrs. Ditton schwatzte und etwas in sein Notizbuch eintrug. Woher kommen Sie? Ach, die ganzen Jahre, was? Was hat Ihr Jimmy denn so vor? Und Mr. Ditton? Haben Sie je gearbeitet? Bekommen Sie eine Rente? Mit Fragen, die Ihr übriges Leben betrafen, Ihre Mühen und Beschwernisse, wurde sie in den gut ausgeleuchteten Raum der Gegenwart zurückgelockt. Danke.